Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour, bei SBS Radio in deutscher Sprache. Heute spreche ich mit Sonja Grigoszewski. Nach 6 Jahren als Leiterin des Goethe-Instituts in Australien werden uns Sonja und ihr Mann Florian in diesem August verlassen. Durch die Pandemie muss der Abschied nun ohne offizielle Feiern stattfinden. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir mit diesem ausführlichen Interview Sonjas Zeit bei uns in Australien noch einmal Revue passieren lassen dürfen. Also Sonja, du wirst ja bald hier aufhören beim Goethe-Institut in diesen seltsamen Zeiten. Wie lange warst du denn eigentlich hier?
Ich war dann fast genau auf den Tag 6 Jahre hier.
Ist das länger als normalerweise?
Es sind immer so 5 oder 6 Jahre. Mein Vorgänger, glaube ich, war etwas kürzer. Aber es ist eigentlich die normale Zeit.
Und wo warst du vorher? Das habe ich jetzt schon wieder ganz vergessen.
Direkt davor war ich in Brüssel. Und davor in Kanada und davor in Südafrika und davor in Kroatien und davor in, ich weiß schon gar nicht, München.
Ja. So ein aufregendes Leben. Wie sieht denn so Australien auf der Skala deiner eigenen Beliebtheitswerte aus, jetzt nach 6 Jahren?
Ja, eigentlich natürlich ganz, ganz toll. Also mein Mann und ich, wir fühlen uns hier auch beide privat auch super wohl. Das ist jetzt nur durch Covid etwas gedämpft, aber ich denke, das wäre überall auf der Welt so, dass das natürlich jetzt so ein ganz trauriger Abschied einfach ist. Wir wollten noch natürlich auch nochmal alle Freunde sehen, schön feiern, auch mit den Partnern und mit den Kolleginnen und Kollegen an den Goethe-Instituten und so. Und das ist jetzt alles so natürlich ein ganz trauriger Abschied. Dadurch wird das etwas gedämpft. Aber ansonsten war das natürlich eine ganz tolle Zeit.
Denn politisch ist es ja in einigen Ländern vielleicht auch schwieriger für euch, obwohl ihr seid Kulturmenschen. Dennoch spielt ja die Politik sicher auch immer bei so einer Position eine Rolle. Oder wie siehst
Auf
du das?
Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt zum Beispiel ganz natürlich mit großem Schrecken, das Goethe-Institut in Kabul verfolgt. Also das sind natürlich so Orte, wo es dann nochmal ganz anders läuft. Oder auch meine Kolleginnen und Kollegen in Jakarta in Indonesien, wo Covid einfach sehr viel schlimmer wütet und wo es auch Tote gibt, auch direkt bei den Mitarbeitern des Goethe-Instituts und so weiter. Also von daher sind wir hier natürlich sehr gut aufgehoben. Es ist nur einfach so persönlich schade, jetzt so zu gehen, so im Lockdown. Ich hätte gern noch gefeiert.
Ich auch. Ich hätte euch gerne noch mal wieder gesehen, aber es scheint von Woche zu Woche schwieriger zu werden.
Genau.
Aber ihr dürft ausreisen, denn es ist ja auch immer ein Problem, hier aus Australien überhaupt wegzukommen.
Ja, das dürfen wir, weil wir ja nicht wiederkommen. Also wir dürften dann auch nicht wieder einreisen, aber da wir nur ausreisen und ja auch deutsche Pässe haben, dürfen wir ausreisen.
Und geht es dann direkt zu eurem nächsten Standort oder habt ihr erstmal ein bisschen frei?
Ich habe zum Glück noch Urlaub dazwischen. Es gab ja jetzt auch nicht so viel Gelegenheit, hier groß in den Urlaub zu fahren. Das heißt, wir sind jetzt erstmal noch 4 Wochen in Berlin, in unserer Heimatstadt. Und dann beginne ich am 1. Oktober am Goethe-Institut in Prag.
In Prag, na, das ist ja mal was ganz anderes als Australien.
Ja, genau.
Was erwartest du?
Also eigentlich ist es für mich ganz schön, weil ich habe ja mittlerweile vor 30 Jahren beim Goethe-Institut begonnen, damals in Kroatien. Und da war meine allererste Dienstreise, war ans Goethe-Institut in Prag. Und da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, weil das so aufregend alles war und die ganzen neuen Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben so eine schöne Fahrt auf der Moldau gemacht und hatten unsere Workshops. Und da jetzt, und da war ich natürlich, habe ich ganz neu angefangen, ich weiß gar nicht, 23 oder so war ich da. Und jetzt komme ich wieder und bin dann Regionalleiterin und halt in einer ganz neuen Funktion auch und habe ein sehr schönes Aufgabengebiet für ganz Mittelosteuropa, viele Länder, die ich dort betreuen werde. Und das ist natürlich sehr schön und ich freue mich auch dann wieder näher an Berlin zu sein, weil, wie gesagt,
Da
ich
kann
bin.
man dann schon mal für ein Wochenende hinfahren.
Genau, das sind 3 Stunden mit der Bahn oder mit dem Auto. Das ist jetzt in so Covid-Zeiten natürlich auch ganz schön, wenn man nicht so ganz weit weg ist von der Familie und den deutschen Freunden.
Ja, der Aufgabenbereich wird für dich ja in jedem Land eigentlich gleich sein. Aber ich nehme an, es gibt dann trotzdem Unterschiede in jedem Land, wo du arbeitest.
Genau, und ich hatte auch schon ganz verschiedene Funktionen. Ich war ja nicht immer Institutsleiterin. Hier war ich jetzt Institutsleiterin mit für die beiden Standorte, Melbourne und Sydney. Aber in Prag bin ich dann für 7 Länder zuständig, oben von den baltischen Ländern bis Polen, Ungarn, Slowakei, Slowenien. Also das ist nochmal ganz neu und da passiert jetzt natürlich auch sehr viel, nicht nur mit Covid, sondern auch politisch und ganz neue Sprachen. Ich muss jetzt erst mal sehen, wie mein Tschechisch wird und was da so sich jetzt alles Neues ergibt. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, so viele Sprachen. Ich meine, es wird ja nicht erwartet, dass du die Sprachen dann auch alle sprechen kannst, oder?
Nein, nein, nein. Also ich bin aber auch, ich bin halt einerseits für diese Region zuständig mit den mehreren Ländern, aber ich bin auch die Institutsleiterin, so wie ich das hier war, in Prag. Das heißt, mein Sitz ist dann Prag und Tschechisch wäre natürlich schon ganz schön, wenn ich das zumindest etwas für den Umgang, so den Alltagsumgang lerne.
Und das musst du aber noch tun, oder hast du das schon angefangen?
Ah, nein, das muss ich noch tun. Das mache ich eigentlich auch immer erst, wenn ich vor Ort bin, weil jetzt ist hier noch so viel zu tun und wenn man dann auch gar nicht im Alltag die Sprache verwendet und um sich hat, dann fällt mir das unglaublich schwer, die Sprache zu lernen und ich hoffe, dass das dann einfacher ist, wenn ich vor Ort bin.
Ja, Englisch ist dann natürlich einfacher. Das haben wir alle gelernt in der Schule. Und ich
Genau.
nehme an, das hat eure Zeit hier auch vielleicht einfacher gemacht. Was waren denn vielleicht so jetzt mit Rückblick die Highlights deiner Zeit hier in Australien?
Ach, da gab es natürlich ganz, ganz viele Sachen. Also was jetzt noch gar nicht so lange her ist, ist ja die Berliner Mauer, das Stück der Berliner Mauer, das wir vor dem Goethe-Institut in Sydney aufgestellt haben, was wirklich auch mir persönlich als Berlinerin natürlich sehr am Herzen lag und was dann auch so ganz großen Anklang hier gefunden hat. Und jeden Tag, ich durfte jetzt einen Tag mal so mit Sondergenehmigung nochmal ans Institut gehen, meine persönlichen Dinge abholen und es war ganz dunkel und traurig und niemand dort, aber es saß wieder jemand auf der kleinen Bank bei der Berliner Mauer und so war das eigentlich auch, als ich noch jeden Tag am Institut war, dass man gesehen hat, es kommen Schulklassen, es kommen immer wieder Leute, die auch das Mauerstück sich ansehen, die Schilder lesen, wo die Geschichte der Berliner Mauer erklärt ist und das ist irgendwie ganz schön, dass man weiß, das bleibt jetzt auch dort und
Ja, das ist
ja.
ein Stück Geschichte, das kennt
Ja,
man in der ganzen Welt. Und das
genau.
ist vielleicht eines mit der bekanntesten Merkmale Deutschlands, die Mauer. Und dass das jetzt hier in Sydney für uns für immer bleiben wird, das freut sicherlich viele.
Genau, also das war sicher so ein ganz großes Highlight. Es war auch wahnsinnig anstrengend, das zu schaffen und das auch finanziert zu bekommen und so weiter. Aber das lohnt sich dann auch, weil es ja wirklich bleibt. Und also das war sicher ein großes Highlight, aber es gibt sonst so viele. Wir haben ja so mit so vielen auch großen Festivals gearbeitet, mit Museen für Ausstellungen. Wir haben das Bauhausjahr gefeiert. Wir hatten auch tolle Gäste natürlich, als das noch möglich war. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch noch sehr gerne an Herlinde Kölbel, an die Fotografin. Ich glaube, mit der hast du damals auch ein Interview gemacht. Ich weiß nicht, also jedenfalls auf jeden Fall SBS German. Und das war eine ganz, ganz tolle Frau, die einfach hier auch vom Fotofestival eingeladen war und die mich sehr begeistert hat. Also die mit weit über 70, sie ist jetzt gerade 80 geworden. Um die Welt fliegt und fotografiert und sich sehr engagiert, politisch engagiert. Also das war zum Beispiel eine ganz tolle Begegnung auch.
Ja, ihr habt viel gemacht, was auch mit anderen Organisationen zusammen sehr viel wirkungsvoller und weiter sich ausbreiten konnte, dann mit der IFA oder mit dem Filmfestival.
Genau.
Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren verstärkt, dass da mehr Zusammenarbeit mit mehr größeren Organisationen war. Oder habe ich das einfach anders in Erinnerung?
Also das versuchen wir eigentlich weltweit, soweit es geht. Es ist ja auch sehr unterschiedlich vor Ort. Aber es ist natürlich auch eine ganz andere Reichweite dann. Also wenn ich denke, es kommen zwar auch die Leute sehr gerne ins Institut, zum Beispiel in Sydney, aber auch nur für bestimmte Veranstaltungen. Manchmal ist es dann auch schwer, die Leute dorthin zu bekommen. Oder es sind auch immer wieder die gleichen Leute, die dann kommen, was jetzt erstmal nicht schlimm ist, aber man möchte natürlich auch möglichst viele erreichen. Und dann ist es toll, wenn man eben so Partner hat und auch mal ganz neue Partner hat und die wieder ganz andere Leute ansprechen und man dadurch einfach ja eine so große Reichweite hat, die wir als kleines Goethe-Institut nie erreichen könnten.
Sie hören ein Gespräch mit Sonja Grigutschewski, der Leiterin des Goethe-Instituts in Sydney und Australien, über die letzten 6 Jahre. Ich bin Trudi Latour hier bei SBS Radio in deutscher Sprache.
Ja, im Moment ist ja da zum Beispiel eine Kunstausstellung in Melbourne auch, wo mehrere Deutsche beteiligt sind. Das können unsere Hörer ja noch sehen. Kannst du uns darüber etwas erzählen?
Ja, die ist jetzt leider natürlich auch wieder geschlossen, weil jetzt auch in Melbourne der Lockdown zugeschlagen hat. Aber das ist eine Ausstellung, die wir zusammen mit der RMIT Gallery machen oder durchführen, die noch in unserer Reihe zu künstlicher Intelligenz gehört, wo wir verschiedene Teilnehmer, wo wir auch dachten natürlich, es kommt mindestens einer von denen nach Australien und wir werden Workshops haben und Vorträge haben und mit der Uni arbeiten. Das hat sich alles war jetzt alles nicht möglich. Da ist zum Beispiel dabei der Mario Klingemann, ein ganz toller Künstler, der mit künstlicher Intelligenz arbeitet, weltweit auch sehr erfolgreich ist und
ja, auch die, politisch. Es kann man ja auch im Internet, kann man ja auch auf die RMIT-Webseite gehen. Da gibt's ja auch Links vom Goethe-Institut aus. Und da kann man diese Filme sehen, die der Mario Klingemann gemacht hat. Das ist ja auch ganz politisch. Auf der einen Seite benutzt er die AI, um diese verschiedenen Gesichter so ineinander führen zu können. Auf der anderen Seite macht er aber auch ganz klare politische Aussagen. Das fand ich bemerkenswert für diesen Künstler.
Ja, das ist auch auf jeden Fall so, weil gerade KI oder AI, ich sage hier auch mal das englische Kürzel, das ist natürlich etwas, wo die ethischen Fragen ganz wichtig sind und wie man, weil dadurch wird sich unsere Gesellschaft verändern, es wird sich, also da passieren Dinge, die auf jeden Fall kontrolliert werden müssen und wo man auch darauf achten muss, was da passiert mit unseren Daten, mit und deswegen finde ich, diese Ausstellung ist jetzt keine reine Kunstausstellung. Der Titel heißt Future You, also da geht es wirklich um die Zukunft. Wie möchten wir die Zukunft gestalten? Wie sehen Künstler, aber auch andere Experten diese Zukunft? Und das war uns auch bei diesem großen Projekt, das haben wir ja jetzt fast 2 Jahre durchgeführt, zu künstlicher Intelligenz eben auch wichtig zu sagen, welche Einflüsse hat diese KI auf die Gesellschaft und wie können wir das mitgestalten und wie können wir es ja diverser und auch gerechter machen.
Ja, das finde ich auch das größte Problem dabei, weil einmal ist es ja auch davon abhängig, dass man die materiellen Grundlagen dafür hat, um hier mitzuspielen in diesem Bereich. Auf der anderen Seite gibt es auch so komplizierte rechtliche Fragen wie, wer hat denn jetzt das Recht auf Zugriff auf Daten, die irgendwo gespeichert sind, dass das viele Leute sehr verwirrend finden. Und ich glaube auch viel Angst so in der Bevölkerung ist, dass das alles irgendwo hinführen könnte, dass man halt der gläserne Mensch wird. Diese Vorstellung, alle wissen alles über mich. Glaubst du, dass wir da als Gesellschaft das schaffen werden, dass man das irgendwie in Grenzen hält, diese Durchsichtigkeit?
Ja, Also das hoffe ich natürlich. Also es ist, man sieht es ja in bestimmten Ländern schon, was da gemacht wird mit diesen ganzen Daten. Und man denkt dann immer, ach na ja, ich habe ja nichts zu verbergen, sollen sie die Daten ruhig sammeln. Aber wenn man jetzt eben zum Beispiel die Situation in Afghanistan sieht, wo jetzt alle Leute sofort ihre WhatsApp-Nachrichten und alles löschen, weil sie wissen, wenn das jemand auswertet, weiß, müssen die Taliban genau, mit wem da wer Kontakt hatte und was da alles geschrieben wurde. Das hat jetzt nicht vorrangig mit KI zu tun, aber da helfen natürlich diese Systeme auch, solche Daten auszuwerten und die personenbezogen auszuwerten. Und ja, also ich weiß nicht, aber es gibt auch so viele andere Dinge, wo es natürlich sehr positiv ist. Wir sind jetzt auch dabei bei einem großen, es gibt eine große Gruppe, die nennt sich Women in AI.
Ah, interessant.
Ja, die ist weltweit verknüpft und die haben auch eine ganz tolle Gruppe hier in Australien, Neuseeland. Da war ich eingeladen noch im März, gerade mal zwischen zwei Lockdowns irgendwie. Ganz toll hier im Museum of Contemporary Art. 400 Frauen, die alle super engagiert sind mit KI. Und das wird auch im nächsten Jahr wieder stattfinden und es werden Preise vergeben. Und ein Preis im letzten Jahr oder dieses Jahr war es ja im März, ging an Aurélie Jacquet, die mit KI und Law, also Recht, Gesetz arbeitet. Und die ist da zum Beispiel, die ist in der National Australian, der australische Nationalverband sozusagen für KI, der auch die Regierung berät. Und
Das sind
das,
Wissenschaftler hauptsächlich oder auch
ja,
Künstler
hauptsächlich.
dann?
Nein, das sind hauptsächlich Wissenschaftler oder Juristen, ja, auch aus der Wirtschaft viele Beteiligte. Und das war so eine tolle Veranstaltung mit diesen 400 Frauen. Und es gab leider bisher keinen Preis für Kunst, Kultur, irgendwas. Und das habe ich dann mit angeregt und wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass das auch aufgenommen wird. Und jetzt ab nächstem Jahr wird es einen geben. Und wir sind dann auch Partner für diesen Preis und das freut mich sehr.
Ja, das ist ja ein Gebiet, ich finde das irgendwie neu, dass Wissenschaft und Kunst und die Rechtswissenschaften zum Beispiel, dass die alle in diesem einen Gebiet irgendwie so intertwined werden, so miteinander verbunden werden. Das ist ein ganz neuer Aspekt von Kultur eigentlich. Meine Kultur hat immer schon auf die Gesellschaft reagiert und umgekehrt. Aber dass es jetzt auch so weite rechtliche Konsequenzen dafür gibt, das ist doch eigentlich ein ganz neuer Start von menschlichem Zusammenarbeiten. Oder sehe ich das falsch?
Ja, das würde ich auch so sehen. Also es ist aber auch gut natürlich, dass es so ist. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Wir alle sehen ja auch, wie das Internet zum Beispiel unseren Alltag geändert hat in sehr kurzer Zeit, wenn man so zurückdenkt. Und bei der KI wird es ähnlich sein. Und da ist es ganz wichtig, dass jetzt mitgeredet wird und mitentschieden wird. Sonst sitzen wir nachher wieder mit zwei, drei großen Firmen und die diktieren uns, was geht und was nicht geht.
Ja, und das muss auch den normalen Menschen irgendwie verständlich gemacht werden, worum es da eigentlich geht. Das sehe ich auch als problematisch, denn ich meine, ich bin nicht doof, aber ich verstehe das trotzdem nicht so genau, was das für Konsequenzen haben könnte, ob ich jetzt meinen Location anlasse im Telefon oder nicht. Oder kann jetzt wirklich, wo man irgendwo mal was gehört hat, das passieren, dass jemand durch mein Telefon mithört, was ich zu Hause erzähle. Ich glaube das eigentlich nicht. Und ich denke aber, dass das die Wissenschaftler so ausbauen könnten in den nächsten paar Jahren. Und da spielt dann immer so ein bisschen Angst mit rein, dass man da Opfer wird von irgendwas, was noch passieren könnte.
Ja, das stimmt, wobei dafür braucht man ja erstmal noch keine KI. Also das ist ja schon viel länger so, dass wir immer schon, also jeder, der mit Kreditkarte bezahlt und bezahlt hat, da kann man schon wahnsinnig viel draus lesen, wer wo was einkauft. Da sieht man auch, wer vielleicht gerade irgendwie in einer anderen Stadt unterwegs ist oder was. Also da kann man ja schon ganz, ganz viel aus diesem reinen Kreditkartenverhalten erkennen. Genauso ist es dann mit dem Mobiltelefon, wie du ja gesagt hast. Da kann man genau sehen, aha, da und da war sie, da so und so lange hat sie telefoniert, so und so lange da. Also da kann man auch, dort schon sehen, was wurde bei Google gesucht, was wurde so. Das hat erstmal mit KI alles gar nichts zu tun.
Aber wenn das Telefon mir antwortet, wenn ich irgendwo geflucht habe, wenn das Telefon plötzlich sagt, sowas solltest du aber nicht sagen, dann denke ich, oh, woher weiß das Telefon das? Dann ist das doch irgendwie eine künstliche Intelligenz, die das mitgekriegt hat, ne?
Genau, wobei das auch erstmal nur, die werden natürlich mit Daten gefüttert und die lernen dann, okay, wenn bestimmte Schlagworte auftauchen, dann antworte ich so. Aber in der Tat, das geht natürlich. Aber was zum Beispiel, es gibt ja auch sehr viele sehr, sehr positive Dinge. Es gab auch eine Frau, die dort einen Preis gewonnen hatte bei dieser Veranstaltung, die ich erwähnt habe, im Bereich Gesundheit. Und da kann man natürlich ganz, ganz toll, wo heute eine Ärztin, ein Arzt vielleicht überfordert ist, weil sie gar nicht so alle Millionen Krankheiten, die es so gibt, im Blick haben. Eine KI kann dann einfach diese ganzen Zusammenhänge viel schneller abgleichen und sagen, ah, wenn die und die Symptome da sind, dann kann das sowohl mit irgendwie dem Darm als auch mit dem Ohr und dem weiß ich was zu tun haben.
Also Diagnose das, stellen.
Genau. Also da können natürlich plötzlich so, da können so viele tausende Komponenten verglichen werden in einer so kurzen Zeit, was einfach selbst ein Arzt, der sehr, sehr gut ausgebildet ist und viel Erfahrung hat, einfach nicht kann. Und das werden in Zukunft, glaube ich, ganz tolle Tools werden, die man natürlich mit einer Person immer nur verwenden kann, weil ein Arzt, der viel Erfahrung hat und einfach auch ja, diese menschliche Perspektive noch hat, wird immer noch andere Sachen sehen als diese KI. Aber das zusammen ist bestimmt ganz toll. Also wie dann auch zum Beispiel MRT-Bilder ausgewertet werden, Scans ausgewertet werden und so. Also das ist für die KI dann doch sehr viel einfacher. Da bräuchte man selbst vielleicht ein Jahr, um diese ganzen Daten abzugleichen und das geht dann in Sekunden.
Ja, das ist ein positives Bild. Und glaubst du, du sagst, da gab es diese Organisation von Frauen und da waren mehrere hundert Frauen, die sich mit der KI beschäftigt haben, dass Frauen da einen anderen Aspekt mit reinbringen würden, werden?
Ja, das denke ich schon. Also es geht natürlich dann wieder nicht nur um Frauen, es geht dann wieder um alle Gruppen in der Gesellschaft und so weiter. So natürlich. Aber es ist doch eben dieses typische IT, ist halt so, da hat man auch dieses Vorurteil so vom weißen alten Mann, irgendwas kommt, die da sind, der da den ganzen Tag vor seinem Bildschirm sitzt und irgendwas programmiert. Und das trifft natürlich auch nicht immer zu. Aber Frauen haben da auf jeden Fall einen anderen Zugang. Und es war auch interessant zu sehen, zum Beispiel bei diesen Frauen, dass die wirklich von, sei das jetzt über Gesundheit, über, also auch zum Teil, da sind auch sehr viele Start-up, so kleine Unternehmen bei gewesen, die interessieren sich dann oft auch für andere Dinge, weil sie einfach auch im Alltag andere Probleme vielleicht haben oder
mehr gesellschaftlich denken vielleicht auch.
Ja, auch auf jeden Fall. Und ja, also ich fand das auf jeden Fall sehr motivierend, das zu sehen.
Und du hast dich jetzt ja schon ein paar Jahre damit beschäftigt. Du bist meine Spezialistin für KI. Ja. Ich nehme an, das wirst du weiter verfolgen jetzt, nachdem du da so viel schon dran gearbeitet hast auch und dich interessiert hast.
Ja, ich hoffe sehr. Also Prag hat auch eine sehr, da gibt es eine Universität, die auch schon eine der ältesten Universitäten ist auf diesem Gebiet jetzt, also die auf diesem Gebiet forscht und arbeitet. Das trifft sich irgendwie natürlich sehr gut und auch so die anderen Goethe-Institute auch in Europa, da ist natürlich KI auch immer mal Thema. Also ich hoffe schon, dass ich das auf jeden Fall weiterführen kann.
Und worauf freust du dich noch, wenn du jetzt wieder in Europa sein darfst?
Oh, ich kann es mir irgendwie, ich bin hier noch so in diesem Weggehen hier, dass ich mich noch gar nicht so viel damit beschäftigt habe. Also auf jeden Fall freue ich mich, dass die Dinge wieder näher sind. Also dass man zum Beispiel sehr viel Zug fahren kann, dass ich nicht immer sofort, weiß ich nicht, für wie viele Stunden im Flugzeug sitzen muss, um wohin zu reisen, dass ich viel wieder mit dem Fahrrad fahren kann in Prag. Viele meiner Kolleginnen dort kommen mit dem Fahrrad zur Arbeit, was man hier theoretisch auch könnte, aber Sydney ist mir doch zu hügelig und
du nimmst vom das Verkehr. Leben in die Hand.
Ja, genau. Also da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auch drauf, dass es zum Beispiel dort gibt es, was wir ja leider in Sydney hier auch schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr haben. Das Prager-Institut hat auch noch eine schöne große Bibliothek. Da gibt es auch noch sehr viel mehr Literaturveranstaltungen und Das war hier immer schwierig, weil auch so wenig übersetzt wird ins Englische und auch es schwierig ist, dann die Autoren hierher zu bekommen. Da freue ich mich schon wieder sehr, ein bisschen mehr auch in die Literatur einzutauchen.
Das wundert mich eigentlich. Ich fand das auch traurig, dass da nicht mehr Autoren noch kamen, weil das waren immer interessante Gespräche auch. Warum wird denn wohl nicht so viel von der deutschen Literatur übersetzt? Was meinst du?
Also ich habe sogar mal richtig auch 2 Jahre lang versucht, mit allem Möglichen, auch eben natürlich mit dem Team hier zusammen, auch Verlage gezielt anzusprechen. Wir haben ja zum Beispiel auch besondere Programme, wo wir Übersetzung fördern. Das heißt, ein australischer Verlag, der hier ein Buch, einen deutschen Autor veröffentlichen möchte, da könnten wir auch Zuschüsse bezahlen. Aber es ist irgendwie, gilt doch die deutsche Literatur immer noch als sehr schwierig, als sehr, ja, also man sieht einfach auch hier auf den Literaturfestivals, egal welche Stadt das ist, dass doch der englischsprachige Raum dort absolut dominiert. Dann lädt man eher einen Autor aus Kanada oder aus UK oder so ein. Und es ist auch leider so, das muss man sagen, dass viele der deutschen Autoren auch nicht gut Englisch sprechen. Und wenn die dann natürlich hier auf so ein Panel gesetzt werden sollen, ist das auch manchmal nicht so gut. Und die Leute wollen natürlich auch niemanden hier haben, wo sie dann sagen, ja, aber die Bücher werden hier gar nicht verlegt und die kann ich dann hier gar nicht kaufen. Die muss ich dann vielleicht wieder kompliziert über Amazon oder irgendwen anders aus Deutschland bestellen. Und das motiviert dann auch nicht so.
Ja, und es gibt wahrscheinlich auch so an Volumen einfach so viel englischsprachige Literatur, dass das gar nicht so notwendig ist für die Schriftstellerfestivals hier, sich auf andere Sprachen noch weiter auszuweiten.
Genau, also das finde ich sehr traurig, aber wir versuchen es immer wieder und mal sehen. Aber das ist, war so hier doch nicht so, wie ich das aus Europa kannte, wo natürlich ständig ganz viel mit Literatur auch passiert an den Goethe-Instituten.
Ja, das finde ich auch schade. Ja, und dann aber jetzt zum Schluss, ich habe gerade gesagt, worauf freust du dich? Was wirst du vermissen?
Also ich werde auf jeden Fall, also abgesehen natürlich von den Personen und den, die australische Natur und Landschaft sehr vermissen. Das ist natürlich alles, auch jetzt gehe ich immer, wir waren jetzt so traurig, dass durch den Lockdown, wir dürfen nicht mal mehr einmal an einen Strand. Ja, wir haben so gedacht, wir dürfen noch einmal so einen Abschiedsfuß ins Wasser halten. Das ist natürlich schon so besonders hier in, gerade auch in Sydney mit diesem wunderschönen Hafen, den Buchten, mit den Stränden. Wir haben ja jeden Tag die Lorikeets und alle möglichen anderen Vögel auf unserer Terrasse. Wir haben, das wird sicher, ich meine, es gibt auch in Europa wunderschöne Natur, aber diese Weite und Größe und so, das ist hier schon ganz besonders.
Ja, dann bleibt mir gar nicht mehr viel anderes möglich, als dich zu verabschieden. Und ich glaube, dass wir dich vermissen werden, nicht nur ich persönlich, auch unsere Hörer. Du hast immer sehr viel schöne Sachen gemacht und uns erlaubt, auch bei SBS Radio teilzunehmen an den verschiedenen Veranstaltungen. Und ja, dann wünsche ich dir alles Gute und viel Spaß und dass du dich nochmal wieder meldest.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja schon mit meinem Nachfolger besprochen. Dadurch, dass ich jetzt nicht feiern kann, würde ich gerne, weil nächstes Jahr feiern wir das 50-jährige Jubiläum vom Goethe-Institut in Australien. Und habe schon gesagt, vielleicht gibt es ja irgendwie die Möglichkeit, dass ich dann kommen kann und dann feiern wir nochmal zusammen. Das würde mich sehr, sehr freuen, dass ich mich auch nochmal bei allen, auch bei euch, bei SBS German bedanken kann und persönlich nochmal verabschieden kann.
Das wäre schön. Über den Nachfolger darfst du darüber was sagen?
Ja, oder? Ja, ja, der steht schon fest.
Wer kommt denn für uns?
Christoph Mücher kommt. Christoph Mücher ist zurzeit noch Institutsleiter in Boston in den USA. Und er war aber vor etlichen Jahren Institutsleiter in Wellington. Das heißt, er kennt die Region schon so ein bisschen und war damals auch schon ein paar Mal zu Besuch hier in Sydney. Das heißt, er freut sich sehr und weiß auch ein bisschen, worauf er sich einlässt. Und wir hoffen nur, er hat sein Visum noch nicht Er hat den Flug immerhin schon, was ja auch nicht so einfach ist, und soll dann, also offiziell beginnt er am 1.9.
Ja, das ist ja schon ganz bald.
Ja, allerdings.
Dann hoffen wir, dass diese ganze Covid-Krise sich langsam aber sicher verzieht und wir dann ihn auch mal zu Gesicht bekommen. Und hoffentlich in einem Jahr wird es ganz vorbei sein. Da kann man ja nur hoffen. Man weiß ja überhaupt nicht, wie das weitergehen könnte, ne? Dass wir dich dann da nochmal wiedersehen. Das wäre auch schön.
Das wäre wirklich schön. Also, weil ich wirklich, sind die auch so tolle Partner und es hat so Spaß gemacht, mit den australischen Institutionen zu arbeiten, auch mit euch zu arbeiten und so. Also es ist, ja, ich gehe schon sehr schweren Herzens.
Ja, vielen Dank dann für das Abschiedsgespräch, Sonja.
Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Sie hörten ein Gespräch mit Sonja Grigorczewski, der Leiterin des Goethe-Instituts hier in Australien, über die letzten 6 Jahre, die uns nun verlassen muss und demnächst in Prag ihre Stelle antreten wird, als Institutsleiterin dort in der Tschechischen Republik, aber auch als Regionalleiterin für 7 verschiedene Länder in Osteuropa. Ich bin Trudi Latour bei SBS Radio in deutscher Sprache.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.